Der Präsenter dieser Episode ist Feelslike, euer Spezialist für schnelle Regeneration durch sogenannte Neurokomplexe. Wenn ihr nach einer harten Session zum Beispiel merkt, dass Muskeln und Gelenke ordentlich gearbeitet haben, dann kommt der Muscle-Komplex ins Spiel. Ihr tragt ihn einfach direkt nach dem Training auf, aktiviert über die Haut die Regeneration und schickt eurem Gehirn ein klares Signal, hier bitte einmal die Verspannung lösen und die Regeneration anschieben. Das funktioniert, weil Feelslike auf bis zu 37 aufeinander abgestimmte Wirkstoffe setzt. Im Fall vom Muscle-Komplex sind es 31 an der Zahl, und zwar zu 100%. Keine Füllstoffe, kein Wasser, kein Alkohol, nur Wirkstoff in Premium-Qualität, natürlich unabhängig Anti-Doping geprüft. Wenn ihr das jetzt mal selbst testen wollt, dann geht ihr ganz schnell auf feelslike.sport und bekommt mit dem Code PP10 auch noch 10% Preisvorteil. Das Ganze ist komplett risikofrei, denn Feelslike bietet eine 100-Tage-Zufriedenheitsgarantie. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power & Pace Triathlon Training. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon, und wie immer sitze ich mit eurem und unserem Coach Björn Geßmann zusammen. Hallo.
Hallo Anna und hallo an alle da draußen.
Björn, wir wollen heute über Testverfahren sprechen, und das aus gutem Grund, nämlich wenn diese Episode hier rauskommt, dann steht der FDP bzw. der Leistungstest von und mit Power & Pace unmittelbar bevor, und da wollen wir heute so ein bisschen eine Anleitung geben, warum man überhaupt testet, was für verschiedene Möglichkeiten gibt und was man mit den Erkenntnissen dann anfangen kann am Ende.
Na gut, freue ich mich drauf. Nächste Woche beginnen die Testwochen. Oder da findet die Testwoche statt für alle, die zumindest im Originalen in ihren Trainingsplänen haben stehen lassen. Und genau, ja, sprechen wir gleich drüber, dass man das natürlich gerne auch ein bisschen abwandeln kann, wenn man denn möchte, und warum wir das Ganze überhaupt machen.
Vielleicht können wir damit direkt einmal einsteigen. Wieso machen wir das Ganze überhaupt?
Das ist super, das machen wir gerne. Entschuldigung, ich habe schon den zweiten unangenehmen Scherz auf den Lippen gehabt gerade und musste es mir beide Male verkneifen.
Den zweiten innerhalb von einer Minute? Okay.
Ja, genau. Und ich muss mich noch mal ein kleines bisschen fangen, weil es wird ja jetzt ernst, ne?
Ja.
Und ernst ist ja auch die Testwoche ist ja auch ernst und irgendwie aber auch nicht so ganz. Also, warum wir das machen, ist eigentlich sehr einfach erklärt. Es macht sicherlich immer Sinn, in so einem Saisonverlauf in irgendeiner Form auch häufiger mal herauszufinden, wo denn aktuell so der Leistungsstand der Persönliche sich befindet. Und das ist genau das, was wir nächste Woche mit den Tests machen wollen. Deswegen wiederholen wir die aber auch zum Beispiel nochmal, ich weiß jetzt nicht genau, wann es ist, aber Ende Februar, Anfang März, also in einem Zeitraum, bei dem wir versuchen sicherzustellen, dass da auch eine Anpassung stattfindet bis zu dem nächsten Test. Und das Ziel des Ganzen ist natürlich, dafür zu sorgen, dass wir unser Training bei Power & Pace zum Beispiel auch gerne noch ein Stückchen weiter individualisieren können und an die eigene Leistungsfähigkeit anpassen können. Was wir damit machen, ist zum einen Leistungsfähigkeit rausfinden, vergleichen können. Es gibt einige, die sind hier seit jetzt mittlerweile 5 Jahren bei Power & Pace mit dabei. Die werden also schon, keine Ahnung, 10, 15 Leistungstests gemacht haben. Mögen sich die melden, die glauben, dass sie die meisten gemacht haben, bitte. Einfach über das Kontaktformular schreiben. Und neben dem Leistungsstand wollen wir den natürlich dann einmal nehmen, um den nicht zuletzt bei Training Peaks zu hinterlegen und unsere Trainingszonen anzupassen, um dann jedes Training, welches auf die Leistungstests folgt, mit eben der angepassten Intensität nach unserem eigenen persönlichen Leistungsstand auszurichten. Und das sind eigentlich die beiden absoluten Hauptgründe.
Genau, also das, was du gesagt hast, es macht natürlich absolut Sinn, das zum Anfang der Saison auf jeden Fall zu machen. Ich selbst kenne das so ein bisschen, wenn so ein Test bevorsteht, bin ich auf jeden Fall immer doll aufgeregt und habe so eine Prüfungssituation und fühle mich fast wie vor einem Wettkampf. Warum ist das so und wieso kann ich mir das sparen in Zukunft?
Ja, das ist ja schon auch okay, dass das ein kleines bisschen so ist. Also das ist wie mit jedem Rennen. Ich finde, eine gesunde Anspannung gehört auch immer ein Stück weit dazu. Die braucht es auch, um an solchen Tagen oder in solchen Momenten dann irgendwo alles auspacken zu können, was man so mitgebracht hat. Von daher finde ich, erstmal dürfen wir vielleicht sagen, dass wenn wir da so eine gesunde Anspannung vorhaben, dann ist erstmal nichts verkehrt, ne? Wir müssen jetzt nicht uns fragen, warum wir da nicht super relaxed irgendwie in solche Testverfahren gehen. dann ist das aber gleichzeitig wie immer eine Frage des Maßes. Das sollte jetzt nicht so sein, dass man da in irgendeiner Form Angst vor hat oder so. Und wenn wir das schon mit einer Prüfungssituation vergleichen, ich finde den Vergleich super. Der große Vorteil bei diesen Testverfahren ist aber immer, dass man die herzlich gerne so legen kann, wie man die jetzt gerade auch gerne hätte. Also wer sich nächste Woche Dienstagabend nicht unbedingt bereit fühlt, einen FTP oder einen AI-Test zu fahren, der darf den sehr gerne auch an irgendeinem anderen Tag fahren. Also nur weil der da im Trainingsplan steht, heißt das ja nicht, dass man den da auf jeden Fall auch machen muss, sondern man kann den auch immer gut verschieben. Und das Gleiche gilt natürlich für den Schwimm- und für den Lauftest genauso. Und deswegen wichtiges Ding. Toller Erkenntnisgewinn, dafür machen wir das. Also man macht das auch nicht für mich oder für Power and Pace oder für dich, sondern jeder macht das für sich selber. Und dann macht das aber bitte jeder auch so, wie er das Gefühl hat, dass das jetzt richtig gut klappen kann.
Was bedeutet in dem Fall richtig gut klappen können? Weil ich glaube, meine Ängste oder meine Aufregung liegt da zugrunde, dass ich eher Angst davor habe, dass ich das nicht richtig umsetze. Ja, weniger, was dann dabei rauskommt.
Ja, das kann ich voll verstehen. Und das ist natürlich auch ein Stück weit berechtigt, ne? Ich habe jetzt bei den Webinaren, die wir im Zuge der AI-Diagnostics-Geschichte hatten, habe ich das sehr häufig immer wiederholt und habe gesagt, hey, wenn ihr euch unsicher seid, dann ist ja der große Vorteil bei jedem dieser Testverfahren, die wir jetzt hier auch haben, man kann die einfach auch ein bisschen üben. Ja, also es ist ja die Herausforderung, ob ich jetzt wie bei einem FTP-Test 20 Minuten Vollgas geben soll oder bei den AI-Tests sind es 20 Sekunden, 4 Minuten, 12 Minuten. Bei einem 10-Kilometer-Lauftest zum Beispiel wissen wir auch, dass das jetzt selten so ist, dass wir aus so einem Lauftest oder aus einem 10-Kilometer-Lauf, sagen wir es mal so, da rausgehen und sagen, boah, das habe ich aber hier 100% on point hinbekommen, ja, ne? Sondern ja, wir werden immer da rausgehen und sagen, weiß ich nicht, ob das jetzt schon richtig gut war und weiß nicht, ob nicht noch ein bisschen mehr gegangen wäre. Und dann kommt ganz viel Konjunktiv und so. Und das ist aber total okay, ne? Also wenn wir da ein kleines bisschen mit uns hadern, ist das völlig in Ordnung. Wenn wir das Gefühl haben, ja, wir kriegen das jetzt hier gerade überhaupt nicht hin und wir sind fernab von jeder Leistung, die wir eigentlich imstande sind zu bringen, weil wir gerade, weiß ich nicht, vielleicht sogar ein bisschen krank werden die nächsten Tage, weil wir wahnsinnig viel Stress gehabt haben in irgendeiner Form oder. Ja, dann am liebsten gerne abbrechen, ne, und dann zu gegebener Zeit nochmal wiederholen. Und das gilt ja, wie gesagt, für alle Testverfahren. Wenn das irgendwo nicht klappt, dann einfach zu gegebener Zeit eine Trainingseinheit daraus machen und das Testverfahren nachholen. Und dann ist alles prima. Ne? Also es gibt eigentlich da keine Situation, an der man in irgendeiner Form so richtig scheitern kann, sondern es wäre dann eher so, dass man dann eine Abwandlung davon findet und sagt, hey, das war toll, ich habe hier 14 Minuten FTP-Test gemacht, das war eine schöne intensive Trainingseinheit und damit ist es super. Und ich nehme daraus ein kleines Learning mit, dass ich, weiß ich nicht, zum Beispiel den Test nicht nochmal mache, wenn ich vorher 12 Stunden Stress auf der Arbeit hatte. Genau, dann kann man den zu gegebener Zeit einfach ganz schnell wiederholen. Also kann man in der gleichen Woche noch nachholen. Kein Problem.
Ja. Okay, genau. Gut. Das sind ja jetzt alles so Sachen, die irgendwie in gewisser Hinsicht mit der Tagesform zu tun haben. Würdest du sagen, dass man auch ein gewisses Trainingslevel erstmal haben muss, um was zu testen?
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall durchaus wichtig. Und mit einem gewissen Trainingslevel, da müssen wir immer, finde ich, wenn es um die Frage danach geht, wie fit muss ich denn sein, um so einen Test überhaupt machen zu können, müssen wir immer einen kleinen Ausblick geben, was will ich denn mit dem Test eigentlich erreichen? Und der Test ist ja dafür da, um das Training danach ein Stück weit zu individualisieren. Das Einzige, was uns eigentlich zu dem Zeitpunkt so richtig interessiert, ist die Zukunft und nicht die Vergangenheit. Ja? Und das darf uns gerne helfen bei der Überlegung, wann ich das am besten mache. Nämlich, es ist überhaupt nicht nötig, dass wir erst irgendwie einen schon richtig guten Leistungsstand haben müssen, um dann so einen Test machen zu können, sondern es geht vielmehr darum, dass wir sagen, okay, wir wollen einen Status erreicht haben und jetzt beschreibe ich das mal so ein bisschen blumig, weil ich glaube, das kennt jeder. Wir wollen wieder drin sein im strukturierten Training. Das heißt jetzt nicht, dass wir nach 4 Wochen Off-Season jede Disziplin einmal gemacht haben wollen, ne? Dann sind wir noch nicht so richtig wieder drin, sondern wir brauchen mal den Moment, dass der erste Muskelkater weg ist, dass das Sitzen auf dem Smart Trainer sich wieder okay anfühlt, dass wir auch das Gefühl haben, wir können mal hier einen kleinen Tempowechsel irgendwie einbauen und zwar wissentlich willentlich und nicht irgendwie aus Versehen, weil wir irgendwie hinten raus eingehen oder sowas. Und das ist ja für gewöhnlich ein Zeitraum von, ich würde jetzt mal grob sagen, vielleicht 10 Tagen bis 3 Wochen, wo man je nach Trainingsvolumen und Trainingshäufigkeit eigentlich sagen können sollte, ich bin jetzt hier ganz gut zurück im Modus. So, und ich habe jetzt jede Disziplin mal wieder, weiß ich nicht, 3 bis 6 Mal gemacht in irgendeiner Form und bin demnach dann jetzt startklar für den Test. Ich gebe immer noch ein kleines bisschen als Empfehlung mit. Das sieht man ja auch anhand der Trainingspläne, die bauen sich ja auch in puncto Intensität ein Stück weit auf, auch bis zum Test hin, weil es wäre natürlich wirklich charmant, wenn wir es schaffen könnten, schon vor den Tests irgendwo mal in einem Intensitätsbereich unterwegs gewesen zu sein, der uns dann auch erwartet bei den Tests. Es ist immer schwierig, wenn wir bisher nur locker Rad gefahren sind und auf einmal sollen wir uns 20 Minuten an irgendeinen Grenzbereich herantasten. Das ist meistens ein bisschen schwierig. Und wenn man die Sachen sichergestellt hat, dann braucht es vielleicht 2, 3 Wochen und dann ist das ganz wunderbar und dann kann man das machen mit dem Test oder den Tests.
Ja, mit den Intensitätsbereichen, da geht es ja auch darum, dass man überhaupt grob eine Einschätzung hat, wo man dann bei diesem FTP- oder AI-Test sich überhaupt hinbewegen kann. Das finde ich auch sehr, sehr schwer einzuschätzen, wenn man das noch nicht gefahren ist so vorher.
Gut, und dann ist immer so ein paar, wie sollte man sagen, ein paar Guidelines in irgendeiner Form oder ein paar kleine Richtlinien, wenn man so will. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein G2-Intervall anstehen habe und das ist jetzt nicht 2 Minuten lang, sondern das ist irgendwie vielleicht 5 Minuten lang. Sowas ist ja bei allen, die irgendwo spätestens im November gestartet sind, wahrscheinlich schon mal irgendwie vorgekommen. Und ein G2-Intervall ist so gebaut, dass einen das nicht sonderlich groß ermüden sollte. Und ein ganz gutes Indiz für eine Ermüdung ist bei vorausgesetzt gleichbleibender Leistung logischerweise ein gewisser Drift in der Herzfrequenz. Also wenn ich feststelle, dass ich nach Minute 3 im ersten Intervall und dann mache ich das zweite, das dritte, vielleicht das vierte Intervall und wenn ich im vierten Intervall bei Minute 3 eine Herzfrequenz habe, die irgendwie 20 Schläge höher ist als noch im ersten Intervall und ich wähle jetzt bewusst Minute 3, weil die Herzfrequenz natürlich ein bisschen verzögert ansteigt, ja, dann kann ich getrost sagen, das ist jetzt nicht unbedingt mein G2-Bereich, ne? Vielleicht ist das schon der Bereich, wo ich jetzt gerade irgendwie im FTP-Test unterwegs bin. Auf jeden Fall stelle ich fest, meine Herzfrequenz wird von Intervall zu Intervall zu Intervall deutlich höher. Und wichtig ist deutlich höher, ne? Wenn das 1, 2 Schläge sind, kein Problem, das ist nicht deutlich höher. Aber wenn das pro Intensität oder Intervall irgendwie 4, 5 Schläge sind, ja, dann ist das immer ein ganz gutes Indiz dafür, dass das jetzt von der Leistung her schon etwas zu intensiv ist und dass das nicht unbedingt der G2-Bereich ist als Beispiel. So, und dann kann ich daraus einen Rückschluss ziehen, dass ich dann vielleicht sagen kann, okay, 4 mal 4 Minuten im G2-Bereich, die fühlen sich schon richtig, richtig doll an. Dann ist vielleicht die Leistung, die ich da fahre, plus minus, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal 5% in irgendeiner Form, möglicherweise geht das schon in Richtung meiner Functional Threshold Power, also meiner FTP jetzt gerade. Und dann kann ich das zumindest als so einen groben Gradmesser nehmen, ne? Dass ich dann vielleicht sage, wenn ich jetzt die G2-Intervalle bei, ich sage jetzt mal 200 Watt gefahren bin, dass ich vielleicht den FTP-Test auch so roundabout bei 200 Watt anfahre. Und dann einfach mal gucken, wie fühle ich mich nach 4 Minuten, 6 Minuten, 8 Minuten. Ne? Ist das zu niedrig und ich will dann noch ein bisschen was oben drauf legen, was ja nach 8 Minuten Dauer selten der Fall ist, dass man das jetzt irgendwie unbedingt gerne machen wollen würde. Aber dann ist das auch, wie du es richtig sagst, so ein bisschen ja einfach so ein kleiner Gewöhnungs- oder ein Ausprobieren in irgendeiner Form, ein Trial and Error, was man da gerne auch schon im Training eingehen kann, um dann eine Erkenntnis zu sammeln für das Pacing des FTP-Tests. Gleiche gilt natürlich wie immer auch bei allen anderen Disziplinen auch. Ne? Das ist beim Laufen letztendlich ganz genauso. Also wenn ich da feststelle, ich laufe jetzt mal, irgendwie habe einen Dauerlauf-Intensiv-Intervall anstehen, das ist jetzt so ein bisschen die Analogie zum G2-Intervall, muss ich mir da auch immer die Frage stellen, würde ich das jetzt hier 10 Kilometer machen und könnte ich das auch, 18 Kilometer machen, dann ist das eher ein Dauerlauf-Intensiv-Intervall. Wenn ich jetzt sagen würde, boah, wenn ich das hier 5 Minuten laufe, danach muss ich erstmal eine Gehpause einlegen, sonst klappt das nicht, dann ist das kein Dauerlauf-Intensiv-Intervall, ne? Dann ist das irgendwas höher Intensiveres.
Ja, guter Hinweis. Ich kann schon mal sagen, wir wollen in dieser Folge uns vorwiegend mit den Radtests beschäftigen, weil man dazu einfach sehr viel sagen kann, die sehr gut standardisierbar sind und wir auch noch über die AI-Diagnostik sprechen wollen. Zum Laufen und Schwimmen kommen wir aber auch noch kurz auf jeden Fall und zum Pacing auch.
Und am Ende muss man auch vielleicht sagen, Entschuldigung, wenn ich das ergänzen darf, aber vom Grundsatz her sind die natürlich auch alle gleich. Ne? Also ja. Im Sinne von, wir sollten alle erst nach 2, 3 Wochen Training machen. Ein Zusatz noch, nur für den Fall, dass wir, du wirst es gleich eh nochmal, hättest es gesagt, aber die Tests bitte auch nur zum Beispiel gesund machen. Ne? Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man die nicht macht, wenn man morgens mit Halsschmerzen aufgewacht ist und man fühlt sich jetzt irgendwie genötigt, weil das heute auf dem Trainingsplan steht. Also ganz, ganz wichtig, dass man die gesund macht. Und sollte man aus zum Beispiel jetzt gerade mal einer Erkältung kommen, das ne, erleben wir ja alle irgendwie um uns rum gerade, dann würde ich auch da wieder empfehlen, erstmal gerne wieder eine Woche ganz normal trainieren irgendwie und dann den Test machen. Also ich würde jetzt nicht aus einer Erkältung kommen und am ersten Tag, nachdem mein Auswurf nicht mehr gelblich ist, irgendwie auf die Idee kommen, jetzt einen FTP-Test zu machen. Ne? Das wird man später bereuen. Also ich glaube, das wird nicht wirklich, das wird weder erkenntnisreich, noch wird es helfen, um so die Gesundheit vollständig wieder herzustellen.
Ja, man hat ja auch von der Interpretation dann nicht sonderlich viel.
Das, genau, absolut.
Ja, weil du FTP gerade angesprochen hast, was sagt die FTP aus? Und also was sagt der Test aus? Wie viel Interpretationsspielraum haben wir damit?
Naja, wir nehmen den, also wir führen einen sogenannten FTP-Test durch, weil wir am Ende auf die FTP ableiten wollen. Und die Functional Threshold Power, das ist eine recht hemdsärmliche, allgemeingültige Metrik, derer wir uns bedienen. Und die sagt letztendlich nichts anderes aus, als dass das die höchstmögliche Leistung ist, die wir über einen Zeitraum von 1 Stunde bringen können. Und das ist ein, ja, das, wie soll ich das sagen, das ist ein Theoriewert, ne? Der hat erstmal in der Physiologie und Co. keine Bedeutung, aber der ist irgendwann mal in Anführungsstrichen erfunden worden, um der Sache eine gewisse Einfachheit zu geben. Der soll ein Stück weit in dem Bereich liegen, wo wir normalerweise eine rein physiologische anaerobe Schwelle ansiedeln würden oder noch ein bisschen genauer physiologisch ein sogenanntes Maximum Lactate Steady State, also den metabolischen Punkt, bei dem wir sagen können, dass wir gerade die höchste Intensität hier haben, bei der wir noch, und das ist die letzte höchste Intensität, bei der wir noch ein Fließgleichgewicht haben aus Laktatproduktion und Laktatweiterverstoffwechslung. Und das ist letztendlich ein metabolischer Punkt im Körper, der unsere Leistungsfähigkeit ja wahrhaftig am besten beschreibt. Und das Problem bei dem maximalen Laktat-Steady-State ist immer, dass wir dann nicht genau sagen können, über welchen Zeitraum ich imstande bin, diese Leistung aufrechtzuerhalten, weil die eben in der Realität, und deswegen ist die FTP auch mehr ein Theoriewert, sage ich mal, weil die in der Realität unter anderem gravierend davon abhängig ist, wie viel Kohlenhydrate ich an Bord habe, also wie gut gefüllt meine Glykogenspeicher sind, wie gut ich jetzt die Leistung wirklich umsetzen kann und so das Fahren an der anaeroben Schwelle, das kann selbst bei okay gut gefüllten Speichern irgendwo im Bereich von 45 Minuten bis 75 Minuten liegen. Und dann ist jemand hingegangen und hat sich gedacht, lass uns das doch mal einfach machen, lass uns das doch mal genau auf 60 Minuten beziehen und wie gesagt, das heißt jetzt aber nicht, dass die 20 Minuten Leistung, die wir dann da erfahren werden, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man da jetzt sagen kann, okay, wir ziehen da jetzt X% ab und dann landen wir genau bei der Leistung, die wir 1 Stunde fahren können. Ne? Wenn wir das versuchen würden, dann würden wir auch da feststellen, boah, ja, 1 Stunde eine gleichmäßige Leistung zu fahren, ist durchaus echt eine Herausforderung in vielerlei Hinsicht. Ne? Da kommt auch Thermoregulation mit rein, da kommt Ernährung mit da rein, da kommt Flüssigkeitshaushalt mit da rein, da kommt auch Motivation garantiert nochmal anders mit rein als bei 20 Minuten. So, und das ist genau der Grund, warum man irgendwann hingegangen ist und gesagt hat, okay, jetzt lass uns doch mal nicht versuchen, 1 Stunde zu fahren, sondern wir nehmen jetzt mal ein Zeitfenster, welches halbwegs valide in der Ableitung ist. Dann hat man sich auf 20 Minuten geeinigt, wo man aber auch immer sagen muss, dass ob das 18, 20 oder 22 Minuten sind, ich will jetzt nicht sagen, das ist egal. Im Sinne der Standardisierung macht es natürlich Sinn, diese 20 Minuten zu nehmen. Aber rein physiologisch, metabolisch ist das durchaus diskutierbar, was da jetzt gerade irgendwie ausreicht und was nicht. Und dann haben wir die Situation, dass diese 20 Minuten Leistung ja immer dann abgeleitet werden soll auf unsere Leistungsfähigkeit. Und die Leistungsfähigkeit, die wir zum Beispiel bei Training Peaks eingeben, ist dann eher wieder unsere anaerobe Schwelle bzw. unsere FTP. Und dann, ja, gibt's so pauschale Ableitungen im prozentualen Bereich, bei denen man sagt, irgendwo im Bereich von 5 bis 10% von der 20-Minuten-Leistung ziehe ich ab, um dann auf meine Schwellenleistung zu kommen. Und da immer ein kleines bisschen drauf achten, das will ich vorweg sagen, für alle die ihre Tests machen, irgendwie bei Zwift und Training Peaks Virtual, ich weiß nicht, wie das bei jeder Plattform ist, Aber manchmal ist es so, dass diese Plattformen ausgehend von den auch teils vorprogrammierten FTP-Tests diese Ableitung schon ziehen und dir dann sagen, was jetzt gerade deine Schwellenleistung ist und nicht unbedingt sagen, was deine Durchschnittsleistung ist über 20 Minuten. Also bitte ein kleines bisschen darauf achten, dass es da nicht zu einem doppelten Abzug oder sowas kommt und dass man da jetzt hingeht und sagt, ich ziehe jetzt hier zweimal 5% ab. Das wäre nicht unbedingt gut. Und genau, mit dieser prozentualen Ableitung möchte man dann auf diese Schwellenleistung kommen, die wir dann, wie gesagt, bei Training Peaks eintragen. Nochmal, das ist jetzt beim Laufen zum Beispiel genau das Gleiche, ne? Da würden wir auch hingehen und würden sagen, okay, von unserer 10-Kilometer-Zeit, da, ja, könnte man theoretisch noch was ableiten. Es hängt aber immer ganz gravierend davon ab, wer da jetzt gerade die 10 Kilometer läuft. Weil ich sag mal, es ist immer auch eine Frage, wie gut man das gepaced bekommt und Co. Also beim 10-Kilometer-Lauf würde ich pauschal immer empfehlen, entweder gar nichts abzuziehen oder maximal so 5% abzuziehen. Wohingegen ich beim FTP-Test immer empfehlen würde, lieber 10% abzuziehen als 5.
Ja,
Genau.
da auch nochmal der Hinweis, also was du angesprochen hast, Zwift spuckt am Ende die FTP aus, die das Programm errechnet und ich meine, die ziehen nur 5% ab.
Das ist immer
Das heißt
schöner, ne?
da,
Das ist so ein bisschen der Haken.
ja,
Also
auf jeden
als
Fall.
vor 15 Jahren, als ich angefangen habe im sportwissenschaftlichen, oh, ist mehr als 15 Jahre her, Mist. Egal, wollen wir nicht drüber reden. Da waren 10% der Klassiker, ne? Und die Realität ist übrigens so, es ist irgendwas zwischen 12, also 2 bis 12%. All das ist möglich, ne? Also ich kenne auch Leute, das ist immer abhängig von der physiologischen Voraussetzung oder vom physiologischen Stoffwechsel. Je nachdem, wie der ausgestaltet ist, ist auch die Ableitung durchaus unterschiedlich zu treffen. Also für alle die das jetzt, denen das in den letzten Wochen hier irgendwo im Power and Pace Kosmos schon mal über den Weg gelaufen ist, Leute, die eine niedrige Laktatbildungsrate haben als Beispiel, das sind die tendenziell etwas weniger prozentual abziehen als die eine hohe Laktatbildungsrate haben. Das wiederum steht in direkter Verbindung zum Kohlenhydratverbrauch. Der wiederum entscheidet natürlich auch darüber, wie viel von meinem Glykogenspeicher ich jetzt gerade leere. So, und dann sind wir da schnell an dem Punkt, wie wir wieder den Zusammenhang hinbekommen haben aus Abhängigkeit Glykogenspeicher hin zur Dauerleistungsfähigkeit, wenn man so möchte.
Ja,
Genau.
okay. Wie sieht da im Unterschied die AI-Diagnostik aus, die wir jetzt am Dienstag auch zum ersten Mal mit Power und Pace planmäßig machen?
Also der FTP-Test bestimmt eine Leistungsfähigkeit, die Leistungsfähigkeit, die persönliche eigene und darüber hinaus so ziemlich genau auch nichts. Ja, und das ist super, dass der das macht, weil jetzt muss man auch, wir müssen natürlich bei der Gegenüberstellung immer dran denken, das eine ist irgendwie kostenpflichtig, das andere ist kostenfrei, ne? Den FTP-Test, den kann ich jederzeit machen, ist also gar kein Problem. Ich kann den auch jede Woche machen, wenn ich möchte. Und das kostet nichts. Ich finde das immer wichtig zu erwähnen. Bei der AI-Diagnostics-Analyse ist das so, dass das ja ein Remote-Testverfahren ist, welches entsprungen ist aus all den physiologischen Leistungsdiagnostiken, die wir vor Ort bei HiSize in unseren Diagnostiklaboren gemacht haben. Und wir sind irgendwann hingegangen und haben gesagt, wir möchten gerne eine Möglichkeit finden, wie wir oder die physiologischen Erkenntnisse, die dabei rauskommen, namentlich zum Beispiel sowas wie eine VO2 Max, eine VLA Max, die ganze Laktatkinetik, also wie viel Laktat produziere ich, wie viel Laktat baue ich wieder ab. Das Ganze natürlich entkoppelt voneinander, ne? Nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Laktatstufentests, in denen es um Laktatkonzentration geht, sondern es geht immer um die isolierte Kinetik aus Laktatproduktion und Elimination. Gleiches gilt für Kohlenhydratstoffwechsel, den Fettstoffwechsel und Co. Das sind alles Dinge, die aus so einer AI-Analyse entstehen und die aus einem FTP-Test zum Beispiel nicht entstehen können. Und deswegen ist das Testverfahren ist ähnlich. Der einzige Unterschied ist, man muss nicht 20 Minuten Vollgas geben, sondern zweimal 20 Sekunden. Einmal 4 Minuten und einmal 12 Minuten, beziehungsweise erst 12 und dann 4 Minuten. Und der
Pause, die
Grund
du gerade
dafür.
gemacht hast, war gut.
Die was?
Die Pause, die du gerade nach den 20 Sekunden gemacht hast, war gut. Alle haben gedacht, ah, cool, nur zweimal 20 Sekunden
Ja.
Vollgas, dann ist fertig.
Ja, ganz so funktioniert es leider nicht, sondern das Testverfahren ist natürlich also sehr einfach erklärt. Es geht in dem Testverfahren darum, dass man sich letztendlich einer gewissen Zeitdauer bedient, bei der dann all out gefahren werden muss, also so schnell es, so intensiv es geht, so mit so viel Leistung wie es geht, über 4 Minuten und 12 Minuten und zweimal 20 Sekunden. Was natürlich daran liegt, dass man ausgehend von diesem Verhältnis dann von Leistung und Zeitdauer in irgendeiner Form auch eine Ableitung finden kann auf den Energiestoffwechsel. So. Und das ist ein ganz anderes Testverfahren, als wir das bei uns im Labor machen. Da machen wir einen Sprinttest über 15 Sekunden und einen Rampentest. Das ist ein Stück weit einfacher, weil wir da eine direkte Messung haben. Also wir messen beim Sprinttest eben, wie Laktat im maximalen Zustand sich produziert. Und wir messen mit dem Rampentest letztendlich die maximale Sauerstoffaufnahme, die VO2 Max. Und das ist die Metrik dafür, wie Laktat weiterverstoffwechselt wird. Weil immer für die Weiterverstoffwechselung von Laktat brauche ich Sauerstoff. Und je mehr ich im maximalen Zustand bereit bin, aufzunehmen und zu verarbeiten, desto mehr Laktat kann ich weiterverstoffwechseln. So. Und dann packt man letztendlich diese beiden Energiestoffwechselwege zusammen. Das eine ist der anaerobe Stoffwechsel, das ist der aus dem Sprinttest, das andere ist der aerobe Stoffwechsel und dann ergibt sich ein physiologisches Profil. Und das gleiche bilden wir mit der AI-Analyse nach. Also die Ergebnisse, die dabei rauskommen, sind quasi genau die gleichen, wie aus einer Labordiagnostik bei uns rauskommen. Es gibt einen kleinen Unterschied in der Genauigkeit, das ist, glaube ich, jedem klar, wenn man nicht invasiv jetzt gerade die Laktatkonzentration misst oder die Sauerstoffaufnahme. Aber der Unterschied ist so klein, dass wir gesagt haben, okay, wir können als Unternehmen, welches seit vielen, vielen Jahren Leistungsdiagnostiken macht, mit diesem Remote-Testverfahren nach draußen gehen und wir vergleichen das ja quasi täglich, ne? Also all die Kunden, die bei uns im Coaching sind, die machen häufig beides. Die kommen zur Labordiagnostik, die machen das Remote-AI-Testverfahren und dadurch haben wir natürlich, ja, wenn man so möchte, jeden Tag aufs Neue immer wieder einen Vergleich, ob das jetzt gerade funktioniert und ob das passt von den Ergebnissen her, ja oder nein. So, und dadurch, dass das halt jetzt wirklich seit drei Jahren, veröffentlicht ist, wissen wir, wie gut das funktioniert und genau, das ist dann der sehr einfache Weg für zu Hause, um eben nicht nur eine Leistungsfähigkeit herauszubekommen, sondern halt auch ein komplettes physiologisches Profil offenzulegen, wo wir ja jetzt dann für die neue Saison hingehen und sagen, okay, find dein physiologisches Profil raus und wir passen die Trainingspläne von Power und Pace dahingehend an, als dass die sich ausrichten eben auf die Potenziale, die du physiologisch mitbringst, ne? Und da kann ich nur sagen, gerade schon, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Testergebnisse ich schon vor mir hatte, aber ich grob überschlagen müsste, würde ich sagen, so 50, 60 sind es auf jeden Fall jetzt schon gewesen, also bevor diese Folge rauskommt quasi und es werden natürlich in der nächsten Woche noch erheblich viele mehr werden, wenn alle die AI-Analyse machen. Das ist super, super spannend. Also ich habe schon gedacht, wir müssten das eigentlich mal veröffentlichen. Wir werden alle fragen, wenn es drauf ankommt, aber es ist einfach wahnsinnig unterschiedlich. Also es ist total spannend, was dabei rauskommt, wie schön diese unterschiedlichen Spinnendiagramme mit dem physiologischen Profil aussehen und wie sehr unterschiedlich da die Physiologie, logischerweise auch der Mitglieder von Power and Pace, ausgestaltet ist, so wie immer im Leben. Also das was ja, zugegeben, mich auch seit vielen, vielen Jahren fasziniert, wie sehr unterschiedlich auch physiologisch der Körper so sein kann und wie er dann halt auch in der Anpassung funktioniert. Ja.
Einmal zum Testprotokoll, also zuerst werden die 20-Sekunden-Sprints gefahren, dann die 12 Minuten und dann die 4 Minuten. Warum 12 und 4 Minuten und worüber gibt das Aufschluss? Also wieso habt ihr euch das ausgesucht?
Weil das, also du brauchst auf jeden Fall eine längerfristige gleichmäßige Belastung, ist ein bisschen ähnlich, also bei den 12 Minuten zum Beispiel, ist ein bisschen ähnlich wie bei dem 20-Minuten-Test, aber wenn du Aufschluss bekommen kannst über die einzelnen Stoffwechselwege, dann musst du das nicht unbedingt 20 Minuten fahren, dann reichen auch 12 aus und 4 Minuten ist ein klassisches Testverfahren, bei dem du mit einer gewissen Interpretation, die dann bei dem AI-Test, wie der Name sagt, die künstliche Intelligenz auch ein gutes Stückchen übernimmt, halt eine Ableitung findest auf deinen maximalen aeroben Stoffwechsel, also auf deine VO2 Max. Und deswegen ist die Dauer so lang. Das ist aber, vom Prinzip her ist es ähnlich. Man könnte auch 12 Minuten und 20 Sekunden fahren oder man könnte auch 3 Minuten und 45 Sekunden fahren. Da wird erstmal wahrscheinlich das Gleiche bei rauskommen, bis zu einem gewissen Grad. Also was nicht klappt, ist zum Beispiel zu sagen, ich mache jetzt 7 Minuten und 2, weil das klappt dann eben nicht mehr, weil ja da die Korrelation zu den jeweiligen Energiestoffwechselwegen oder zum maximalen Laktat-Steady-State und Co. nicht mehr in der Form gegeben sind.
Ja, genau. Okay. Jetzt ist es ja am Dienstag so, dass die Power & Pacer sich entscheiden können, fahren sie den FTP-Test oder machen sie zu irgendeinem anderen Zeitpunkt oder auch am Dienstag die AI-Diagnostik. Wonach entscheide ich mich? Welches Verfahren ich wähle.
Das obliegt jedem selber. Ich meine, es haben sich ja Hat sich ja eine sehr, sehr große Anzahl, zugegeben größer, als ich vorher gedacht hätte, der Mitglieder auch für dieses AI-Saisonpaket entschieden und macht deswegen wahrscheinlich auch als erstes eine AI-Analyse. Ich hatte aber auch schon Fälle, ich erinnere mich irgendwie dran, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Kanal ich es gesagt habe, aber ich hatte auch schon Fälle, wo ich gesagt habe, so hey, wenn du ein bisschen Zeit und Lust hast, im Zweifelsfall vielleicht auch beide machen. Auch den, die Variante hatte ich schon, weil ich gesagt habe, wenn du jetzt seit 3 Jahren Power and Pacer bist und du hast schon 8 FTP-Tests gemacht, dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, auch im Sinne der Standardisierung, irgendwie auch beides zu machen und auch nochmal einen 20-Minuten-Test zu wiederholen, um zu gucken, wie war ich denn letzten Winter, vorletzten Winter, vorvorletzten Winter und wie bin ich heute. Ne? Also auch das ist irgendwie eine Möglichkeit. Und genau, die Entscheidung ist natürlich eine völlig freiwillige, ganz klar. Und in der Gegenüberstellung, vereinfacht zusammengefasst, ist es ja so, die vom Testverfahren her ist es sehr vergleichbar. Heute habe ich irgendwo gelesen, nicht irgendwo, sondern bei einer Frage über das Kontaktformular jemand geschrieben, dass der Test ja auf jeden Fall schöner zu handhaben war, weil der halt ein bisschen kurzweiliger ist, weil halt das eben nur 12 Minuten sind oder nur 4 Minuten.
Das ist ein gewaltiger Unterschied, diese 8 Minuten, die da wegfallen, kann ich sagen.
Absolut. Genau, und deswegen will ich aber sagen, vom Prinzip her ist das Testverfahren ja dann schon gleich. Ich kann beides zum Beispiel zu Hause auf der Rolle machen, ich kann beides zu Hause auf der Straße fahren und ich kann auch beides am kommenden Dienstag, weiß ich nicht, am Randa auf Mallorca fahren zum Beispiel. 12 Minuten Randa könnte ein bisschen eng werden, je nachdem, wer es fährt. Aber so gesehen ist das sehr vergleichbar. Der Riesenunterschied ist, dass der FTP-Test lediglich den Stand der Leistungsfähigkeit liefert. Aber nochmal ganz klar, dafür aber auch kostenfrei ist, wohingegen die AI-Analyse eben nicht nur den Stand der Leistungsfähigkeit liefert, sondern sich vor allen Dingen auch oder vor allen Dingen auch eine Aussage gibt über die Hintergründe dieser Leistungsfähigkeit, wodurch dann überhaupt erst eine Empfehlung oder ein Erkenntnisgewinn fürs Training entstehen kann, wodurch ich mein Training natürlich ein gutes Stückchen effektiver gestalten kann, weil ich einfach klar sagen kann, ich arbeite jetzt an der Baustelle, weil da hat die AI-Analyse gesagt, da ist mein größtes Potenzial. Und wie gesagt, dem nochmal gegenübergestellt, also das Saisonpaket hat gekostet, glaube ich, 183 €, wenn ich nicht ganz falsch bin, irgendwie so. Da sind 3 Analysen mit dabei, da kann man sich also überlegen, dass jede Analyse ungefähr 61 € kostet. Das ist dann natürlich auch wieder ein Punkt, bei dem man sagen muss, da muss man sich natürlich auch fragen, ob es einem das wert ist. Ja, und ich sage das ganz offen und ganz neutral, also für mich persönlich wäre die Entscheidung immer klar, aber das heißt bei weitem nicht, dass das jeder auch in dieser Riesengrundgesamtheit der Mitglieder von Power & Pace genauso sehen muss. Also alles ganz entspannt und wie gesagt, ne, man kann auch immer noch, also AI-Analysen kann man jeden Tag buchen, man musste dafür nicht das Angebot nutzen, wer das vielleicht einfach ausprobieren will. Es gibt auch einzelne Analysen zu kaufen zum Beispiel, ne, das ist auch möglich, also wer da irgendwie was testen will, auch das herzlich gerne. Immer, immer gerne gesehen. Genau.
Ja, okay. Super. Noch einmal zur Durchführung. Das finde ich wichtig. Das wusste ich nämlich selbst am Anfang nicht. Also es funktioniert so, man zeichnet diese AI-Diagnostik auf, nimmt anschließend die FIT-Datei, also die man dann aus dem Radcomputer ziehen kann. Und entweder man lädt sie hoch im Programm oder man lässt es bleiben. Also beispielsweise, wenn man jetzt gemerkt hat, ist nicht so gelaufen, will ich nochmal machen, dann ist das nicht verloren oder so, sondern wenn man es einfach nicht hochlädt, dann kann man es einen Tag später oder 2 Tage später einfach nochmal machen.
Also der Weg ist so, wie du es richtig gesagt hast, man fährt das Testverfahren, erzeugt eine Datei, die lädt natürlich wie immer auch hoch auf Training Peaks, das macht sie ja sowieso, also passiert ja jeden Tag. Und dann kann man die davon lösen, dann hat man entweder das Fit-File oder das GPX-File, alles ist möglich hochzuladen, dann geht man auf ai-diagnostics.net und da kann man dann eine neue Analyse, wenn man denn noch Analysen in seinem Konto hat, kann man die einlösen. Dann kommt erstmal der Teil, bei dem man allgemeine Informationen ausfüllt. Ne? Ich bin Anna und ich bin so und so alt und so weiter und so fort und ich bin in der Referenzgruppe so und so. Und dann kommt irgendwann der Upload der Datei und dann ist es aber auch so, dass bevor, also erstmal muss man dann noch auf Weiterklicken, also bevor das nicht passiert ist, ist sowieso keine Analyse verbraucht. Und was vorher erstmal noch stattfindet, ist ein Plausibilitätscheck. Der ist bei AI Diagnostics immer mit dabei, weil wir wollen ja unbedingt, dass derjenige eine wertige Analyse bekommt. Und dieser Plausibilitätscheck untersucht auf unterschiedlichste Dinge. Zum Beispiel Gefälle der Leistung in den jeweiligen Intensitäten. Zum Beispiel auf, ist denn wirklich die 4-Minuten-Leistung signifikant höher als die 12-Minuten-Leistung? Weil das muss so sein. Ne? Also rein physiologisch wird es anders keinen Sinn machen, warum ich über 4 Minuten genauso feste treten kann wie über 12. Es wäre also ziemlich klar, dass wenn das nicht so ist, dann hat das ganz viel mit Ermüdung zu tun. Ne? Und dann fragt der Plausibilitätscheck, bist du sicher, dass das hier so richtig ist? Weil ich glaube nämlich nicht, also so in der Art. Und dann überlässt er einem die Möglichkeit. Also ich glaube sogar, wenn 4 Minuten Leistung niedriger ist als 12, dann blockt der, dann kann man gar nicht hochladen. Dann sagt
also
es
schützt vor Selbstüberschätzung.
Ja, ganz genau. Ne? Und gleichzeitig ist es aber auch so, es gibt 2 Varianten. Es gibt, du kannst gar nicht hochladen, weil irgendwas ist wirklich falsch gewesen. Und es gibt aber auch die Variante so, bist du dir sicher, dass das so ist? Also ich kann zum Beispiel sagen, vor der Situation stehe ich relativ häufig und freue mich immer, aber wenn ich in den 12 Minuten über 500 Watt fahre, dann kommt auch die Frage, ist das sicher so, dass das 500 Watt sind? Und jetzt kann sich jeder vorstellen, das passiert leider nicht bei meinen eigenen Analysen, soweit ist es noch nicht, da brauche ich noch 4 Wochen Training, aber ich kenne Leute, bei denen ist das dann so, ne, dass die solche Dateien hochladen und diese Frage kommt. Und das finde ich ist immer auch ein ganz schöner Plausibilitätscheck, wo ich immer denke, okay, kann nicht so viel falsch gelaufen sein, wenn wir hier in der Lage sind, 500 Watt zu fahren über 12 Minuten. Genau.
Mein Kollege Lars Wichert, der hat mal einige Remote-Diagnostiken getestet und verglichen und hat dann am Ende gesagt, naja, er passt halt nicht so ganz in die Grundgesamtheit der Testperson.
Ja, ja, das ist völlig klar, völlig klar. Ja. Und so wie ich jetzt Lars kenne, ein kleines bisschen Gewicht bringt er auch mit, im positiven Sinne jetzt gerade, nicht falsch verstehen, aber deswegen wird er auch sehr hohe absolute Leistung haben, also könnte knapp werden mit den 500. Könnte knapp werden. So, mindestens über 4 Minuten. Da wäre ich mir sogar ziemlich sicher wahrscheinlich. Ja, genau. Und wie du es richtig sagst, ne, dann kommt der Plausibilitätscheck. Dann kommt entweder ein Verbot, die Datei hochzuladen oder einfach nur nochmal die Frage, bist du dir sicher, dass du das wirklich tun willst? Und da gibt es immer noch die Möglichkeit, zurückzukehren. Aber es ist auch so, da hatte ich eine schöne liebe Grüße an Annika, glaube ich, ohne jetzt den vollen Namen zu nennen, aber die hat das super gemacht, die hatte, war sich einfach unsicher, hat diesen Check, den Hinweis quasi mir weitergeleitet als Screenshot, hat dabei auch noch weitergeleitet, wie ihre Datei aussieht, also das gefahrene Protokoll. Und da gab es durchaus größere Abweichungen innerhalb der einzelnen Intensitäten, aber immer noch absolut im normalen Bereich. Mhm. Ne? Also der Plausibilitätscheck ist... Er ist auch großzügig in seinem Hinweis, sage ich jetzt mal. Ne? Und das sah aber super aus, deswegen habe ich gesagt, klasse, hochladen. Fantastisch.
Ja. Okay, genau. Dann habe ich das hochgeladen und dann habe ich bekomme ich Dinge ausgespuckt. Du hast schon ein Spinnendiagramm angesprochen, was man auch bekommt, wenn man bei euch eine Leistungsdiagnostik im Labor macht, dass man sehr plakativ sehen kann, wie man so aufgestellt ist. Was fange ich dann mit den Werten an? Und wie kann ich die selbst erstmal interpretieren?
Vielleicht muss man das auch nochmal, wenn man das so ganz allgemein betrachtet, was wir damit machen, ist den kompletten physiologischen Stoffwechsel offenlegen. Und wenn ich den offenlegen kann, den gesamten Energiestoffwechsel, dann habe ich sowohl den metabolischen Teil, also alles, was in irgendeiner Form mit Laktatkinetik zu tun hat, aber auch den energetischen Teil, zum Beispiel alles, was mit Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel zu tun hat, offengelegt. Und damit kannst du, also da kann man ganz toll mitspielen. Ne? Da gibt es wahnsinnig viele Sachen. Es gibt zum Beispiel bei nach dem Upload auch die Möglichkeit, so eine Art Kohlenhydratmanager zu bedienen, bei dem man sagen kann, das ist meine Physiologie und jetzt sag mir doch mal für eine Langdistanz, wenn ich jetzt die und die Leistung fahre und so lange dafür brauche, wie es sich dann um meinen Glykogenspeicher verhält, wenn ich so und so viel Gramm Kohlenhydrate zufüge, zum Beispiel. Und also eine klassische energetische Pacing-Strategie, die ich da auswerfen kann. Und das ist immer dann möglich, und auch nur dann, wenn ich weiß, wie der Stoffwechsel wahrhaftig funktioniert, also wenn ich die Aussage dazu habe. Und genau wie du sagst, du lädst die Datei hoch, es kommt die Auswertung dabei raus, die erscheint sofort. Und diese Auswertung gibt einfach schon mal einen ersten sehr guten Überblick und auch einen großzügigen, sage ich mal, einen umfangreichen über den eigenen Energiestoffwechsel. Also da ist dann nicht nur die Leistungsfähigkeit dabei in Form der Schwellenleistung, sondern eben auch die Größe der VO2 Max, natürlich auch die maximale Laktatbildungsrate, das Ganze auch jeweils relativiert aufs Körpergewicht, also Schwellenleistung und VO2 Max. Und dann natürlich auch Grafiken, bei denen man dann schön mit so einem Mouse-Over sehen kann, wie viel Laktat produziere ich denn jetzt eigentlich bei XY Watt und wie viel kann ich da weiter verstoffwechseln? Wie ist also auch das Delta daraus? Ne? Also was kommt unterm Strich dabei raus? Ist das eher noch eine Phase, bei der ich unterm Strich Laktat weiter verstoffwechsel oder ist das eine Phase, bei der ich unterm Strich Laktat sukzessive akkumuliere, um dann irgendwann vielleicht zu einer Übersäuerung zu kommen. Unter anderem dann auch so ein Spinnendiagramm, was einem einfach in Bezug auf eine Referenzgruppe einen Überblick gibt, wo man bei den einzelnen Parametern, also in Form von VO2max, Schwellenleistung, Fatmax-Bereich, maximaler Laktatbildungsrate und Co. letztendlich angesiedelt ist, um so einen groben Eindruck zu erhalten, wo das eigene Potenzial schon so liegt. Natürlich die Trainingszonen, wobei da habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, das hatte ich in den Webinaren auch gesagt, da bitte nicht päpstlicher sein als der Papst, wenn es darum geht, irgendwie die Trainingszonen aus der AI-Analyse zu Training Peaks zu übertragen, wenn man Mitglied von Power & Pace ist, weil der Typ, der die jeweils gebaut hat, ist der gleiche. Ja, und deswegen kann es mal sein, dass da minimale Unterschiede im Prozentbereich gibt, dass das eine vielleicht dann ist nicht 72% bis 83%, sondern 71 bis 82% oder so. Das bitte nicht versuchen zu übermitteln, das ist herzlich egal. Ja, das kann man also genauso getrost hinnehmen, weil nochmal, die Trainingszonen letztendlich entstammen beide aus meiner Feder, wenn man so will, und deswegen sind die nahezu identisch. Es kann höchstens technische Gründe haben, warum die nicht exakt identisch sind. Das ist zum Beispiel bei Training Peaks so, dass du bei Training Peaks immer nur fortlaufend Prozentbereiche angeben kannst. Also du kannst nicht sagen 55 bis 70% und dann 70 bis 85%, sondern du musst sagen 55 bis 70% und dann 71 bis 85%. Dadurch können da so minimale Unterschiede entstehen. Aber absolut zu vernachlässigen. Genau, es geht dann auch wieder nur um die Leistungsfähigkeit.
Okay, du hast Potenzial eben schon angesprochen. Wie kann ich mir selbst herleiten, wo jetzt mein Potenzial liegt? Also bei der VO2max und bei der VLA-Max, da steht dann irgendeine Zahl in meiner Auswertung. Woher weiß ich jetzt, ist das gut, ist das eher nicht so gut? Woran muss ich eher arbeiten?
Am offensichtlichsten sieht man es auf jeden Fall im Spinnendiagramm, weil da schaut man dann gerne am besten immer auf die VO2max und die VLA-Max. Und die ordnet sich dann oder die ordnet dann den jeweiligen Wert ein, eben in der vorher gewählten Referenzgruppe, und sagt einem, ob die VO2max jetzt sehr ausbaufähig ist oder sehr gut ist oder irgendwas, was dazwischen liegt. Ich glaube, es gibt 4 oder 5 verschiedene Stufen. Und genauso passiert das mit der VLA-Max auch. Wenn das offensichtlich ist, also sehr einfach, wenn VLA-Max sehr gut, Sauerstoffaufnahme, maximale Sauerstoffaufnahme, VO2max sehr ausbaufähig, dann ist die Sache klar. Schwieriger wird's, sobald das Ganze dann doch noch relativ nah beieinander liegt, weil wir uns dann immer die Frage stellen müssen, das sind beides in irgendeiner Form Potenziale und das ist jetzt gerade der Ist-Zustand. Wenn wir jetzt aber in die Zukunft gucken, müssen wir uns immer fragen, wie lange ist denn so der Anpassungszeitraum von diesen physiologischen Potenzialen. Und da gibt es durchaus Unterschiede, auch in Anlehnung an die Frage, wie viel Trainingsumfang ich zum Beispiel so habe und welche Zielwettkämpfe ich vielleicht auch habe. Und deswegen wird es da ein bisschen differenzierter. Daher war immer das Angebot für alle, die das Saisonpaket gebucht haben, schickt mir die Analyse, ich schaue mir das an. Und ich kenne ja die Kategorie des Einzelnen. Das gibt mir mindestens mal einen Überblick über die Trainingsstunden, die ganz grob zumindest im Mittel anstehen. Und dann kann ich einen Eindruck geben, wo ich das Potenzial eher sehen würde und wo ich das dann festsetzen würde. Weil man muss da einfach sagen, dass so eine Laktatbildungsrate, also die VLA-Max, die hat für gewöhnlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, für gewöhnlich hat die einen längeren Anpassungszeitraum als die maximale Sauerstoffaufnahme. Und ich sag mal so, je weniger Trainingsstunden man hat, desto für gewöhnlich mehr Anpassungszeitraum braucht die, weil die profitiert sehr, sehr vom Umfang, also rein vom Trainingsumfang. Und das sind dann so Indizien, wo man sagen kann, okay, bevor ich jetzt, ne, wenn Gleichstand herrscht, dann darf ich trotzdem den Fokus auf die maximale Sauerstoffaufnahme setzen, weil ich weiß, die passt sich schneller an. Und ne, in der sportwissenschaftlichen Realität gehen wir dann immer hin und sagen, okay, wir beobachten mal, wie sich die Laktatbildungsrate verhält. Vielleicht senkt die sich trotzdem, also verbessert sich trotzdem auch über die Zeit. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass das passiert. Aber wir setzen eben den Fokus da drauf, wo wir sagen können, okay, in 3 Monaten will ich da erste signifikante Verbesserungen sehen können. Und das ist dann bei der VO2max in aller Voraussicht nach wahrscheinlicher als bei der VLA-Max. Heißt aber natürlich nicht, ne? Es ist immer eine Frage der Gewichtung. Also das heißt auf keinen Fall, dass deswegen jetzt immer der Trainingsschwerpunkt bei der VO2max ist, ne? Es sind auf jeden Fall mehr als die Hälfte, deren Trainingsschwerpunkt eher die VO2max ist, so viel kann ich sagen. Aber ich habe schon einige gesehen, wo ich gedacht habe, okay, krass, die haben eine richtig gute VO2max, die sie mitbringen. Und die müssen auf jeden Fall hin, ihre Laktatbildungsrate zu senken.
Okay. Gut, aber man wird da nicht alleine gelassen, muss das irgendwie selbst entscheiden. Sehr gut.
Also, wie gesagt, wenn es offensichtlich ist, alles fein. Ich glaube, dann braucht man
Ja.
meine Einschätzung nicht. Aber wenn man sich da unsicher ist, dann ist allen Beteiligten aus dem Webinar schon der Weg bekannt. Da habe ich das überall klipp und klar mit hingeschrieben, dass man sich herzlich gerne melden kann. Und ich kann sagen, dass ja ein, keine Ahnung, ein Drittel, nein, ein Viertel, ein Fünftel der Leute hat das ja schon gemacht. Von daher, alles super.
Alles klar. Lass nochmal über Pacing sprechen und auch über die Unterschiede von FTP-Test zu AI-Test. Wie pace ich einen FTP-Test und wie den AI-Test? Die einzelnen Abschnitte.
Ja, natürlich immer bestmöglich so, dass All Out dabei rauskommt und das Ganze halbwegs gleichmäßig ist. Also klammern wir mal den Sprint-Test aus, der ist nie gleichmäßig, ne? Und je länger es ist, desto gleichmäßiger sollte es sein. Also Sprint-Test klammern wir aus. Bei den 4 Minuten darf es gerne so sein, dass ich da am Anfang die ersten 2 Minuten auch deutlich über dem liege, was in den letzten 2 Minuten da liegt. Das ist völlig okay. Bei den 12 Minuten ist es zwangsläufig so, dass es halbwegs gleichmäßig sein muss. Weil das dann auch wieder viel zum Beispiel mit der Laktatkinetik in Verbindung steht. Ne? Sollte ich da 6 Minuten weit, weit überschwellig fahren, dann werde ich irgendwann in der zweiten Hälfte aller Voraussicht nach schwer eingehen, weil eine Übersäuerung wahrhaftig droht. Und je mehr Gleichmäßigkeit da drin ist, desto weniger Risiko in puncto Übersäuerung. Vorausgesetzt, die Gleichmäßigkeit ist jetzt nicht gleichmäßig weit oberhalb der Schwelle. Das wird halt eben nicht funktionieren können bei 12 Minuten. Das ist bei 20 Minuten genau das Gleiche. Ich kann 20 Minuten nicht so fahren, als dass ich da später, also nach dem Test, mit einer sehr großen Laktatkonzentration im Blut bei rauskomme. Das geht nicht, weil ich ja in irgendeiner Form diese Gleichmäßigkeit habe. Sonst anders könnte ich diese 20 Minuten nicht aufrechterhalten. Außer ich fahre jetzt 10 Minuten locker und dann 2 Minuten ein bisschen flotter und dann 8 Minuten Vollgas. Aber das gibt natürlich kein sauberes Testergebnis. So, und ansonsten, was vollkommen normal ist, dass man sich, wenn man sich jetzt die 20 Minuten mal anschaut, da ist am offensichtlichsten, nichts daran ist irgendwie, also ich rede von gleichmäßig, aber nichts daran ist an der Schnur gezogen. Ne, man darf sich bitte nicht vorstellen, dass das irgendwie eine horizontale Linie ist, die Leistung da gerade, und man das saugleichmäßig fährt. Das ist mehr wie so eine Wanne eigentlich. Ne? Wir fangen alle ein kleines bisschen zu doll an und das ist auch richtig so. Wir werden alle zwischen Minute 6, 7 wird es mal ein bisschen weniger werden von der Leistungsfähigkeit und dann durchlaufen wir auch so eine Art Tal und irgendwann kämpfen wir uns aus dem Tal aber wieder raus. Und da das Einzige, was wichtig ist, ist, dass die Gleichmäßigkeit gegeben ist im Sinne von, das Tal darf nicht zu tief sein. Ne? Also es darf nicht so ein
Also
richtig
nicht zu
tiefes
lange
Tal
dauern.
sein, sondern mehr so eine Badewanne sein quasi,
Ja.
ne? So in der Art. Also sinngemäß jetzt gerade von, wenn man sich das bildlich vorstellt. Und wenn das der Fall ist, ist alles gut. Wenn man da jetzt natürlich 50 Watt Unterschied hat zwischen Talsohle und irgendwie hinten raus und zu Beginn, dann wäre es ein bisschen doll, ne? Dann ist man das möglicherweise etwas zu doll angefangen. Aber wenn man da irgendwie mal ein kleines bisschen nachjustieren muss, also ich sag mal in einem Bereich von, weiß ich nicht, 10, 15% ganz grob um den Dreh, ne? Ich fahre mit 220 Watt an und muss mal auf 200 runter, um dann hinten raus nochmal 220 fahren zu können. Jetzt mal als Beispiel. Dann ist alles prima und das ist vollkommen normal und das ist dann
Okay.
immer noch gleichmäßig. Ne? Da steht dann im Schnitt am Ende 212 und alles ist prima und dann freuen wir uns. Genau, und das Pacing am Ende des Tages, ich sollte, also muss bei den 4 Minuten zum Beispiel, da muss ich irgendwie Vollgas geben, weil,
Ja.
ja, wie will ich das abschätzen? Bei den Sprinttests so oder so. Bei den 20 Minuten kann ich so ein kleines bisschen mehr taktieren vielleicht. Ne? Da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Aber auch da gilt, also das so richtig wissentlich, willentlich zu pacen, ist eigentlich kaum möglich. Ne? Das klappt bei den 20 Minuten vielleicht sogar noch am besten, zumindest weil ich ungefähr sagen kann, wo ich da so liegen sollte. Aber bei so einem 4-Minuten-Test, ja, da ist klar, da fährt man jetzt nicht mit 800 Watt an, aber da wird es genügend Mitglieder von Power & Pace geben, die mit 400 Watt losfahren und bei 280 am Ende des Tages rauskommen und dann ist alles fein. Dann ist das erstmal nicht schlecht. Ne? Also für die
Okay.
Testdauer gilt das mit den 10, 15%, die ich hier gerade genannt habe, nicht. Ne? Sondern das ist nur für sowas wie 12 Minuten mindestens, eher 20 Minuten dann.
Okay.
Genau. Und nochmal ausprobieren, ne? Und das mitnehmen, was ich gerade so ein Stück weit gesagt habe und für sich selber überlegen, hat das gepasst? Ja oder nein?
Ja, also vielleicht ist man ja vorher auch schon mal das eine oder andere EB-Intervall gefahren und weiß, wie sich das anfühlt und kann dann anhand dessen das so ein bisschen besser abschätzen. Ich finde auf jeden Fall, dass die 12 und 4 Minuten deutlich einfacher zu pacen sind.
Im Übrigen auch, sei noch erwähnt, man kann die an 2 Tagen fahren, also das
Ja.
AI-Testprotokoll. Kann also auch, wenn man jetzt sagt, ich bin die 2 Sprinttests super gefahren und die 12 Minuten waren auch toll, aber die 4 Minuten habe ich verkackt, dann reicht es, wenn man die 4 Minuten nachholt. Ne? Man kann dann beide Dateien hochladen und die KI erkennt automatisch, welche der 4 Minuten, und 4 Minuten nimmt sie sowieso nicht, sondern sie pickt sich den Bereich raus, den sie braucht, um auf das physiologische Profil zu schließen. Und von daher kann man auch 2 Dateien hochladen und einzelne Tests, also quasi einzelne Testbereiche wiederholen.
Ja, müssen
Genau.
das in dem Fall dann 2 aufeinanderfolgende Tage sein oder?
Nee, das kann man
Okay.
auch Dienstag machen und dann nochmal am Freitag. Das ist völlig
Okay,
in
alles
Ordnung.
klar. Gut. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt noch einmal auf die anderen Disziplinen eingehen. Wieso gibt es noch keinen AI-Test im Laufen und wann kommt der?
Den gibt's nicht und möglicherweise wird er auch nie kommen, aus dem simplen Grund, dass man die physikalische Leistung beim Laufen nicht messen kann. Man kann die berechnen und weil ich mich im letzten Live-Q&A massiv drüber aufgeregt habe, kann ich das hier auch nochmal sagen. Und manche Uhren mittlerweile, da hat man das Gefühl, dass die eher der Methode des Würfelns unterliegen, wenn es um das Herausfinden der Leistung geht. So ein paar Uhren mittlerweile, die einem vorgaukeln, dass sie die Leistung irgendwie errechnen können und so weiter. Deswegen gibt es ganz viele versaute TSS-Werte in diesen Tagen. Genau, und Leistung ist halt einfach physikalisch beim Laufen nicht messbar. Und wenn ich eine Aussage haben möchte über das physiologische Profil, dann ist eine Hilfestellung über einen objektiven Parameter über Zeit, also Leistung über Zeit, quasi der
Also
Schlüssel zum
Watt.
Erfolg. Genau, ja, also Watt ist die Einheit, ne, der Leistung. Genau, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich brauche an irgendeiner Stelle irgendeinen objektiven Parameter, der mir eine Richtschnur gibt. Ne? Deswegen würde ich jetzt sagen, ein Test zur Laktatproduktionsrate zur Faula Max beim Laufen ist kein Problem. Das kann ich machen, weil da ist mein objektiver Parameter, den ich dann nehmen kann. Da habe ich Strecke, da habe ich Zeit und da habe ich aber auch Laktatkonzentration als Beispiel. Und dann muss ich Strecke und Zeit so sinnvoll wählen, dass ich mit der Laktatkonzentration am Ende was anfangen kann. Also vorher, nachher, Ruhekonzentration, höchste Konzentration und daraus kann ich eine Rate berechnen. Und die maximale Laktatbildungsrate, ebenso übrigens wie die V2 Max, das sind letztendlich Raten, ne, im Sinne von, da wird etwas transportiert über Zeit, also Sauerstoff bzw. Laktat. Und ja, da ich einfach, wenn ich jetzt rausgehe zum Laufen und ich versuche das ohne einen einzigen objektiven Parameter, sondern ich mache das nur anhand von relativ ungenauer GPS-Daten zum Beispiel, ohne eine Messung der Laktatkonzentration und mit einer Herzfrequenz, dann habe ich entweder nur eher ungenauere, ich bin sehr vorsichtig bei der Frage nach GPS und so, es gibt bessere und weniger gute Systeme und so weiter, aber nichts davon ist letztendlich so, dass man sagen kann, okay, ich kann das wirklich on point jetzt gerade herausfinden. Ne? Und das ist halt bei einer maximalen Laktatbildungsrate auch durchaus schwieriger als zum Beispiel bei einer Sauerstoffnahme rauszufinden, aber wenn diese Objektivität fehlt, dann ist das schwer. Also ich kann zum Beispiel sagen, wir erheben im Labor tagtäglich Werte für die maximale Laktatbildungsrate beim Laufen, das ist unser täglich Brot, aber wir sind im Moment auf keinen Fall an dem Punkt, dass wir in irgendeiner Form versuchen, das Remote hinzubekommen. Also
Okay.
obwohl wir es beim Radfahren schon vor 3 Jahren gemacht haben, ist das für uns im Moment kein Projekt. Einfach aus dem ganz simplen Grund, dass wir auch schon, ja, man muss das ganz deutlich so sagen, ne, wir haben die Sorge der Glaubwürdigkeit. Also, weil wir sehen den Weg nicht, wie man das sauber hinbekommen kann und dann fängt man irgendwie an zu wursteln. Klar könnten wir jetzt was auf den Markt bringen, so wie die Uhren auf den Markt bringen, dass sie Leistung angeblich errechnen können, können wir das natürlich genauso machen, aber das kann man sich grob vorstellen, als Unternehmen, welches seit sehr vielen Jahren Leistungsdiagnostik macht, können wir uns nicht erlauben, in dem Bereich Schmu zu machen. Das geht einfach nicht, ne? Da kann man keine schlechte Qualität abliefern, weil das ist ja quasi ruinierend. Und genau, deswegen haben wir da ehrlich gesagt, gar keine Motivation zu, das zu machen. Und
Okay, das
ich gehe
heißt.
persönlich auch davon aus, dass es nie kommen wird. Das ist übrigens beim Laufen nichts Besonderes, weil eine Laufökonomie, ne, wir haben beim Laufen nicht nur 2 physiologische Metriken, die wichtig
Ja.
sind, sondern auch noch eine dritte. Da ist das gleiche Spiel. Eine Laufökonomie zu errechnen in irgendeiner Form ist eigentlich nicht möglich. Ich muss eine Sauerstoffaufnahme messen, ich muss eine CO2-Abgabe messen, ich muss das Verhältnis voneinander kennen. Und das Ganze muss ich wirklich unter standardisierten Bedingungen machen und auch wirklich mit einer diffizilen Messtechnik. Also unsere Spirometriegeräte alleine, da haben wir noch nicht das Laufband mitgerechnet und Co. in den Instituten liegen irgendwo so bei einem guten Mittelklassewagen vom Preis her. Und der Grund dafür ist, dass dieser Parameter extrem wichtig ist und dass aber auch die Messung draußen noch nicht möglich ist. Also wir sind auf einem guten Weg da zum Beispiel, dass es so mobile Spirometriegeräte gibt, die das in Zukunft können werden. Da würde ich mich auch festlegen, weil wir wissen, wie manche davon gut funktionieren können. Und dann ist das auf jeden Fall darstellbar, dann kann man das machen und dann käme man auch der Messung der Laktatbildungsrate näher, aber dann hat man halt die objektive Messung mit der Spirometrie von der Sauerstoffaufnahme, dann könnte man rückrechnen, das kann funktionieren, aber da ist wieder, also da ist mindestens die Nutzung eines mobilen Spirometriesystems irgendwie notwendig, von daher ist das nicht vergleichbar wie die AI-Analyse, bei der ich mich einfach nur auf meinen Smart-Trainer setzen muss und am Ende die Leistungsdatei hochladen kann.
Okay, das heißt, da ist die Alternative zur Labordiagnostik der 10-Kilometer-Test und von der Durchführung wahrscheinlich das Gleiche zu beachten wie beim Test auf dem Rad. Also ausgeruht, gut versorgt und so weiter.
Genau das, ne? Und ich meine, es ist wahrhaftig so, zwischen dem 20-Minuten-Test und dem 10-Kilometer-Lauftest. Der einzige Unterschied, den habe ich eben genannt, von der Ableitung, ne? Also man musste auf keinen Fall 10% von abziehen, sondern ja, ich würde das wahrscheinlich einfach die Durchschnittsgeschwindigkeit nehmen von 4 Minuten 30 auf einen Kilometer und die trage ich als Leistungsfähigkeit dann bei Training Peaks ein und dann habe ich alles richtig gemacht und dann ist das ganz, ganz fein.
Laufe ich den mit oder ohne Carbon-Schuhe?
Ja, das ist eine total gute Frage, weil ich das auch jetzt
noch... Ich frage mich das selbst immer, weil ich dann so denke, ja. Carbon-Schuhe bin ich natürlich schneller, aber bescheiß mich vielleicht so ein bisschen auch selbst, weil ich ja im Training die eher nicht anziehe.
Ja, und am Ende ist das eine Frage der Standardisierung, ne? Und ich persönlich frage mich immer, was will ich mit dem Test erreichen? Also ich habe das auch selbst mit jedem Profiathleten, gibt es manchmal die Situation, dass man dann sagt, okay, man läuft den Test im Trainingsschuh, dafür macht man aber noch einen Ökonomietest mit den Carbon-Schuhen, allein um die Auswahlmöglichkeit zu testen als Beispiel. Ne? Das sind alles so Sachen, die kann man machen. Jetzt hat die Testmöglichkeit nicht jeder, ist mir völlig klar. Gleichzeitig würde ich aber auch die Frage erweitern, und da verweise ich auf das letzte Live-Q&A, da gab es auch eine Frage zu. Man muss das jetzt auch nicht auf der Bahn laufen zum Beispiel, um jetzt hier das bestmögliche Ergebnis rauszubekommen, sage ich mal. Ne? Es geht da nicht darum, dass das bestmöglich sein muss, sondern es geht am Ende um die Standardisierung. Die würde ich mir immer merken. Also wenn ich jedes Jahr bei der Bramfelder Winterlaufserie den 10-Kilometer-Lauf im Dezember laufe, am 2. Dezemberwochenende, keine Ahnung, ob der genau da ist, aber möglich, dann würde ich den jedes Jahr da laufen und dann ist das prima und dann würde ich mir nur noch aufschreiben, welche Schuhe ich da benutzt habe und jetzt werde ich die Winterlaufserie vielleicht nicht in Carbon-Schuhen laufen, kann ich aber, spricht nichts gegen, ich würde es einfach nur jedes Jahr halbwegs gleich machen und dann ist es prima und wo du natürlich drauf hinaus willst, völlig zu Recht ist, wenn ich jetzt im Test die Carbon-Schuhe anziehe und ich bin jetzt, sagen wir mal, 10 Sekunden schneller auf einen Kilometer, ja, sagen wir 15, viel, viel mehr wird es nicht sein, ja, sagen wir mal 15, da muss man sich immer überlegen, okay, dann was passiert dann? Meine Leistungsfähigkeit ist nicht 4,30, sondern 4,15, dann kommt aber ja immer die prozentuale Ableitung dazwischen, ne? Also ich muss das ja nie on point laufen, sondern ich muss dann meine Schwellenintervalle laufen bei einer 4,15er Ableitung im Bereich von 4 Minuten 10 bis runter auf 4,30, 4,35, 4,40 auf einen Kilometer, ja. Irgendwo dazwischen. Das heißt, du hast ja zweimal die Möglichkeit zu entscheiden, erstens bei den Schuhen und wenn du dann weißt, naja, ich bin die in Carbon-Schuhen gelaufen, dann habe ich vielleicht einfach 5 Sekunden auf einen Kilometer sinngemäß im Sinn, die ich dann in jede Trainingseinheit mitnehme und von der ich dann weiß, okay, ich laufe ja eh irgendwo im mittleren Bereich meines Dauerlauf-Intensivintervalls, meines Tempowechsellauf-Intervalls und. Und dadurch ist ja schon ein ganz elementarer Bestandteil der Ableitung ist ja schon egalisiert worden quasi nach deinen Carbon-Schuhen, ja, ne? Durch die prozentuale Ableitung, durch den Mittelwert und so. Und dann darf ich ja immer noch getrost hingehen und darf sagen, okay, dann gönne ich mir da noch 5 Sekunden oder 10 Sekunden langsamer, in Anführungsstrichen. Und dann kommt ja wieder hinzu, ich meine, nach 4 Wochen brauche ich das vielleicht gar nicht mehr machen. Dann habe ich mich vielleicht so sehr gesteigert in meiner Leistungsfähigkeit, dass das wieder egal ist. Ja, und dann ist prima. Also sehr variabel. Standardisierung ist wichtig. Also ich würde es nicht mal so machen. Also nicht irgendwie die dicken Treter nehmen auf dem Waldboden und dann beim nächsten Mal den Test machen auf der Bahn mit Carbon-Schuhen. Ja. Weil das würde dann heißen, okay, du bist erheblich viel besser geworden, weil du aber einen anderen Untergrund und andere Schuhe gewählt hast und nicht, weil deine Leistungsfähigkeit das hergibt. Das wäre dann ein bisschen schade, ne? Genau, aber solange die Standardisierung passt, dass man sagt, hey, ich laufe das jedes Jahr mit den, vielleicht jetzt nicht mit den absoluten Rennschuhen, aber mit den schnelleren Schuhen, dann aber auf einem festen Schotter, dann kann man das in 3 Monaten später genauso mit den gleichen Schuhen auf festem Schotter wiederholen. Und dann würde ich vielleicht darauf achten, dass es nicht an einem der beiden Tage irgendwie, weiß Gott, wie viel massiv geregnet hat oder so. Und dann ist fein. Und dann passt das völlig.
Ergibt es Sinn, das auf dem Laufband zu machen oder eher nicht, weil die Geschwindigkeit so sehr vorgegeben wird?
Kann Sinn ergeben, wenn man aber absolut familiar, wie heißt das?
Vertraut.
Vertraut, danke. Vertraut ist mit dem Laufband. Also wenn man jetzt sowieso schon 2-mal die Woche im Fitnessstudio auf dem Laufband sein Training absolviert, dann würde ich sagen, kann ich mir das vorstellen, dass man das macht. Das ist schon mit der Thermoregulation und so weiter nicht so einfach, ne? Das muss man schon bedenken. Auf der anderen Seite
ich
muss man auch sagen,
ich würde auch auf gar keinen Fall das 10 Kilometer All-Out quasi auf dem Laufband laufen wollen, aber soll es ja geben.
Ja, aber ich meine, du bist auch noch 35 Minuten durch, also wo ist das Problem?
Ja, das stimmt. Ne?
Und
wer kennt's nicht?
Ja, und das ist natürlich, also wie gesagt, das ist mit der Thermoregulation tatsächlich ja nicht so einfach. Es ist jetzt selten so, dass man den Ventilator mit ins Fitnessstudio nimmt und so weiter. Aber wer das zu Hause macht zum Beispiel, ne, also gerne, kann man absolut so machen, ist völlig fein. Genau.
Alles klar.
Super.
Wenn du nichts mehr zum Laufen hast, würde ich noch einmal zum Schwimmen kommen.
Ich habe Bock zu schwimmen.
Sehr gut, ich nicht, aber machen wir trotzdem natürlich. Da haben wir den CSS-Test. Wir werden, kann ich schon mal sagen, in die Shownotes einen CSS-Testrechner stellen, den ihr auf powerandpace.de findet. Wie läuft das ab und wie ist vielleicht der Unterschied zu den anderen beiden Disziplinen?
Bei dem CSS-Test muss ich am Ende des Tages 2 Distanzen schwimmen. Einmal 400 Meter und einmal 200 Meter. Und das ist ein anerkanntes Testverfahren, bei dem es um, da kommt der Name her, um die Critical Swim Speed geht. Und die Critical Swim Speed
zur FTP.
Genau, beim FTP-Test sprechen wir auch von der Critical Power. Also nicht jetzt beim FTP-Test, aber es gibt Testverfahren, bei denen wir dann von der Critical Power über 20 Minuten sprechen. Wie ist die höchstmögliche Leistung über 20 Minuten? Sehr frei jetzt übersetzt gerade. Und beim Schwimmen ist das vom Prinzip her genauso, nur dass man da hingeht und bewusst 2 eher kürzere Testverfahren wählt. Schwimmen hat immer das Problem, ne, dass wir selten Testverfahren nach Minuten wählen können. Das ist genau wie Trainingseinheiten, können wir halt einfach nicht nach Minuten wählen, weil wir werden jetzt nicht mitten in der Bahn irgendwann aufhören, das zu machen. Zum Beispiel, ne? Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, deswegen wählt man da Minuten aus, was immer ein bisschen, ja, es hat einen kleinen Beigeschmack, weil es natürlich Riesenunterschiede gibt bei 400 Metern. Ne, da werden wir Leute haben, die werden die richtig schnell schwimmen und wir werden Leute haben, die, keine Ahnung, werden vielleicht sogar mal 5 Sekunden Pause nach 200 Metern einmal machen müssen, um durchzuatmen zum Beispiel. Ne? Und das ist aber möglich und dieser CSS-Rechner, der rechnet einem am Ende dann die Speed aus und der berechnet auch ein Stück weit sinngemäß diese Meta-Analogie oder analog zum physiologischen Profil. Also wir wollen auch mit der 200-Meter-Leistung ein Stückchen mehr auf den anaeroben Stoffwechsel ableiten und mit der 400-Meter-Leistung ein bisschen mehr auf die Dauerleistung. Deswegen können da manchmal Ergebnisse bei rauskommen, die ein kleines bisschen unlogisch wirken, zum Beispiel. Ja, also einfach mal ausprobieren. Das liegt dann aber daran, dass der Rechner dahinter das auch ein Stück weit vorgibt. Ich will aber klar sagen, der Rechner dahinter ist das ist ein offizielles Testverfahren. Also das haben wir uns nicht bei Power and Pace überlegt, sondern das kann man googeln und das ist ein ganz, ganz anerkanntes, praktisches Schwimmtestverfahren und das Gleiche gilt für den Rechner dahinter auch. Ne? Und dann kommt da auf jeden Fall aus dem Rechner eine CSS raus und die nimmt man 1:1 als Leistungsfähigkeit fürs Schwimmen und kann die dann wiederum bei Training Peaks in den Trainingszonen hinterlegen.
Nee. Yeah.
So ist das. Also durchaus ein kleines bisschen, vom Prinzip her, gleiches Spiel, ist es irgendwie ähnlich, ist es ein bisschen ähnlicher wahrscheinlich wie der AI-Test, wenn man so möchte. Man macht natürlich dazwischen irgendwie ein solides Aufwärmen und so weiter und das Prinzip ist aber auch das gleiche. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe die 200 Meter hinten raus nicht mehr so richtig gut hinbekommen, ja, dann gerne hingehen und halt einfach den Test wiederholen. Ne? Nochmal irgendwann nochmal schwimmen, die 200 Meter.
Das ist ja beim Schwimmen auch, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen, den Schwimmern ist das ja auch ein bisschen einfacher als nach einem 10-Kilometer-Lauf, den man all-out absolviert hat.
Absolut.
Genau.
Das ist völlig richtig. Ja.
Okay.
Hast du eine Bestzeit über 200 Meter?
Gott, gar keine Ahnung. Also ich müsste wirklich nachgucken bei Garmin oder so, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall peinlich.
Nee, wollte ich
Weiß
nur
ich nicht.
wissen.
Also irgendwas knapp unter 4 Minuten wahrscheinlich. Ich bin wahnsinnig stolz, wenn ich unter 2 Minuten auf 100 Meter schwimme.
Glaube, an der Spur musste man 3 Minuten schwimmen für eine 1-0 und mit 4 Minuten hatte man noch bestanden.
Ah, ja, okay. Ja, ungefähr so
Im
fühle ich mich auch beim Schwimmen, dass ich das noch bestanden habe.
ist nicht ertrunken, ist
Ja.
das Kriterium. Ja, ich glaube, ich habe mich auch gerade gefragt, was ich damals geschwommen bin. Es muss so eine 3,08 oder so gewesen sein. 3,10
Ja.
vielleicht, wo andere Jungs
Stark.
im Kurs gewesen sind, die aus dem Schwimmen kamen und die einarmig geschwommen sind für die 3 Minuten quasi.
Ja.
Gar kein Problem als gelernter Schwimmer. Frechheit.
CSS-Test habe ich auch echt lange nicht mehr gemacht, weil ich sagen muss, dass ich beim Schwimmen das oft nach Gefühl mache. Also wenn da G1 steht, dann schwimme ich halt so, wie es gerade locker ist. Und das kann einigermaßen variabel sein von Tag zu Tag, was das dann gerade ist, je nachdem, wie ich so drauf bin.
Auch da verweise ich auf das letzte bzw. aktuelle Live-Q&A. Du kannst es nicht wissen, weil es noch nicht draußen ist, aber ich bin gespannt, ob erst der Podcast kommt oder erst das Live-Q&A. Das wird jetzt wichtig
Okay,
sein.
okay.
Aber da geht es genau um das, um Intensitätssteuerung im Schwimmen. Und da habe ich das auch
Ja.
ausgeführt, dass Körpergefühl durchaus super ist, weil es reicht dann manchmal auch einfach, zumindest dezidierte Tempiwechsel gehabt zu haben. Also, dass nicht alles die
Ja.
gleiche Suppe ist. Das ist immer so ein bisschen wie
Ja.
beim Laufen, ne? Wir laufen die Dauerlauf extensiv zu schnell, weit darüber über die Schwelle gehen wir nicht hinaus und so weiter und so fort. Das verschwimmt alles immer. Und das ist manchmal
Ja.
nicht so schön. Und deswegen gerne aber das Gefühl herannehmen, um sagen zu können, okay, das fühlt sich jetzt an gerade wie locker und das fühlt sich an wie sinngemäß G2 und das fühlt sich an wie Schwelle
Ja.
und so weiter. Genau. Sehr gut. Super
Ja,
gut.
und also gerade beim Schwimmen gefällt mir das so irgendwie sehr gut. Wenn da steht, ich soll mich maximal anstrengen, dann strenge ich mich maximal an und dann kommt da halt irgendwas bei raus.
Genau. Super.
Und ich würde eigentlich auch gerne dahin, dass ich ohne Uhr schwimme. Muss ich noch ein bisschen
Ja,
besser zählen
natürlich.
lernen, das ist problematisch. Genau, aber da weiß ich am Ende dann die genaue Pace ja auch nicht so.
Völlig richtig. Super. Finde ich sehr gut.
Super. Dann ja, an dieser Stelle schon mal viel Spaß bei sämtlichen Testverfahren. Es wird fantastisch, kann ich schon mal sagen.
Kleiner Hinweis noch, also du willst es wahrscheinlich eh gleich sagen, ne? Aber Dienstag sind wir natürlich auch wieder live beim FDP-Test, also es wird wieder eine
Natürlich.
Live-Übertragung geben. Da sehen wir uns also nochmal, da wird es auch noch einige Infos, also am Ende des Tages fast die gleichen Infos geben wie jetzt hier gerade, weil so viel Zeit ist da nicht. Wir werden es auf die wichtigsten Infos beschränken. Aber FDP-Test heißt ja auch immer für den Moderator, der nicht mitfahren muss, 75 Minuten Zeit zum Reden.
Ja.
Und genau das werden wir dann nächste Woche Dienstag machen. Gleichzeitig wird sich der ein oder andere quälen. Freue ich mich sehr drauf. Und ja, dann leiden wir wieder eine Woche gemeinsam.
Ja, ich glaube, bei meiner ersten AI-Diagnostik bin ich nach den 12 Minuten wirklich fast vom Rad gefallen und wusste dann, ich habe alles richtig gemacht.
Super. Mega.
Ja.
Das ist ein super
Und
Schlusswort
trotzdem
jetzt
gingen die
gerade.
4 Minuten dann auch noch gut.
Ja.
Also es funktioniert.
Ganz klasse. Finde ich sehr gut. Damit binden wir ab. Das hört sich sehr gut
Yes,
an.
machen wir so.
Freue ich mich.
Danke fürs Zuhören, viel Spaß beim Testen und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run. Gotta learn to win to be a champion. Champion.